Gut, fangen wir an. Ich bedanke mich zunächst bei der Gruppe Abweichende Meinungen für die Einladung, heute Abend einige abweichende Meinungen zum Thema Rüstung und Rüstungsexport vorzulegen. Ich selbst bin Redakteur des Gegenstandpunkts, das ist dieses Organ, was da vorne am Büchertisch ausliegt. Und für alle, die mit dieser Gruppe abweichende Meinungen ins Gespräch kommen wollen oder im Gespräch bleiben wollen, gibt es einen regelmäßigen Termin alle 2 Wochen mittwochs. Ort und Zeit kann man da vorne auf dieser kleinen Wandzeitung anschauen. Der nächste Termin ist am kommenden Mittwoch und handelt vom Lokführerstreik der GDL und der öffentlichen Hetze gegen diesen Streik. Sind Schutzwesten für Kurden nicht zu wenig angesichts der Bedrohung durch den Islamischen Staat in Kobane, in Syrien? Darf man überhaupt Waffen in den Irak liefern, wenn hinterher die Waffen womöglich in falsche Hände geraten? Sind Heckler- und Kochgewehre eigentlich wüstentauglich oder nicht? Ist die Bundeswehr überhaupt gerüstet für solche Konflikte, wenn ihre Hubschrauber schon auf halber Strecke schlapp machen? Das sind so Fragen, die in diesen Tagen in Deutschland ausgiebig diskutiert werden. Da gibt es einen Streit, nicht nur unter Politikern, sondern auch unter reger Beteiligung der Öffentlichkeit, um die Frage, welche Menge, welche Qualität von Rüstung und Rüstungsexportgütern braucht Deutschland eigentlich? Was sind eigentlich die richtigen Adressen für Waffenlieferungen? Und was sind falsche Adressen, die falschen Hände in die Waffen geraten können? Und eines bleibt bei dieser Diskussion völlig außen vor. Warum braucht eigentlich ein zivilisiertes Land wie Deutschland Rüstung? Und immer die modernste, immer die beste. Warum müssen Rüstungsexporte getätigt werden? Immerhin, das sind Tötungsgeräte. Mit denen wird nichts aufgebaut, mit denen wird viel zerstört. Warum braucht es das eigentlich? Ich möchte also mal die Frage aufwerfen, nicht, welche sind die richtigen und falschen Hände, in die die Waffen geraten? Wie viel und welche Qualität von Rüstung braucht denn Deutschland? Sondern ich möchte die Frage aufwerfen, zu welchem Zweck wird das eigentlich alles gebraucht? Die Rüstung wie der Rüstungsexport. Das scheint so sehr Konsens zu sein in der öffentlichen Diskussion, dass darüber gar nicht weiter geredet werden muss. Dieser Konsens, dass diese Zwecke, warum gerüstet und exportiert wird, einfach unterstellt werden können als gebilligte, das ist so sehr verankert, das reicht völlig aus, wenige Floskeln zu präsentieren, die man abrufen kann in Talkshows. Der Bundespräsident Gauck zum Beispiel, der braucht ganze 2 Wörter, um klarzulegen, warum sich das alles von selbst versteht. Der sagt, gewachsene Verantwortung. Deutschland hat eine gewachsene Verantwortung, deswegen muss Deutschland rüsten, deswegen muss Deutschland Rüstung exportieren. Gewachsene Verantwortung. Das klingt ja zunächst so, der Begriff Verantwortung, wie wenn das Land gar nicht aus eigenem Interesse handelt, sondern gegenüber einer höheren Instanz in einer Pflicht steht, der sie verantwortlich ist, sodass sie einen Dienst erfüllt, wenn sie das tut, rüsten und Waffen zu exportieren. Wer ist eigentlich diese Instanz? Wer hat eigentlich nach Deutschlands gewachsener Verantwortung gerufen? Mal abgesehen von Bundespräsident Gauck. Und warum besteht das Wahrnehmen dieser gewachsenen Verantwortung nicht darin, dass eine umfangreiche Welthungerhilfe auf den Weg gebracht wird für die Millionen von Leuten, die in Afrika hungern, die im Mittelmeer ertrinken, wenn sie versuchen, die Festung Europa zu erreichen? Sondern warum heißt gewachsene Verantwortung Stärkung des deutschen Gewaltapparats, Aufrüstung der Bundeswehr. Die Stellungnahme von Gauck, gewachsene Verantwortung, die wirft meines Erachtens mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. Was also ist der Zweck von Rüstung und Rüstungsexport? Das möchte ich in meinem ersten Kapitelchen ein wenig beleuchten. Und dann will ich in einem zweiten eingehen auf den aktuellen Streit um die Frage, soll, muss, darf Deutschland Waffen nach Kobane, in die Kurdengebiete, nach Irak liefern, um Beistand zu leisten gegen diesen sogenannten Islamischen Staat, der da unten mit Gewalt wütet. Wir müssen unbedingt helfen, sagt eine Fraktion. Die andere sagt, das ist unklug, Waffen können in falsche Hände geraten. Und es gibt eine dritte ganz seltene Spezies, wie die Frau Käßmann, die zu den letzten Pazifisten sich rechnet und sagt, das Prinzip der Gewaltfreiheit muss man auch in dieser Lage hochhalten. Zunächst zur Rüstung. Der Bedarf für Rüstung ist für jeden Staat selbstverständlich und in einem einzigen Wort gefasst. Er braucht Rüstung für seine Sicherheit. Staaten rüsten deswegen auch von Anbeginn an und nicht erst bei einer aufkeimenden Feindschaft, wenn sie mit Nachbarn, anderen Staaten in Streitigkeiten geraten, sodass Größe und Format des Gegners feststehen, sodass die Härte des Konflikts absehbar ist, sodass man weiß, wofür man sich wie wappnen muss. So ist es nicht. Staaten rüsten von Anbeginn an und ihr Rüstungsbedarf ändert sich auch nicht bei einem Umschwung in der Großwetterlage, wie man so sagt. Es gab einmal eine Zeit des Kalten Krieges, da wurde gegen die Sowjetunion hochgerüstet und alle Welt sollte davon ausgehen, und so sind wir instruiert worden, diesen ganzen riesigen Bedarf an Waffen und Bundeswehr braucht es wegen der Sowjetunion, die ist ein Feind, die ist ein sozialistisches Lager, das dem Westen Paroli bietet. Mit dem Ende der Sowjetunion ist der Bedarf an Rüstung gar nicht erloschen. Und wenn man die Debatte um die Neuaufstellung der Bundeswehr, so heißt es, mal ein bisschen verfolgt, dann bekommt man mitgeteilt, da steht nicht irgendein Gegner fest, für den die Bundeswehr sich jetzt rüstet. Es gibt gar keinen bestimmten Gegner, jetzt oder künftig, für den mehr und neuere Waffen her müssen, sondern die Bundeswehr will sich für alle, wie es heißt, Herausforderungen wappnen. Die gehen also ganz grundsätzlich davon aus, dass zwischen den Staaten in der Staatenwelt Gegensätze ganz gewiss und dauerhaft sind, dass das nichts Verschwindendes ist. Woher kommen die eigentlich? Und die daraus folgende Bereitschaft, solche Gegensätze auch mit Gewalt auszutragen. Wenn man einen Staat fragt, ist die Antwort ganz sicher, die anderen sind der Grund. Und wenn man die anderen fragt, ist die Antwort ganz sicher, der ist schuld. Und wenn man das mal als Erklärung ernst nimmt, ist es eine vollständig zirkuläre Art, Gewalt zu begründen. Wenn ich nämlich sage, für meine Gewalt sind die anderen der Grund und die anderen antworten ebenso, die anderen sind der Grund, dann habe ich Gewalt mit Gewalt begründet. Die eigene mit der Fremden. Oder um es als logischen Zirkel mal zu sagen, wenn jede staatliche Gewalt immerfort behauptet, bloß als Reaktion auf vorgängige Gewalt Gewalt zu brauchen, dann muss einmal staatliche Gewalt in die Welt gekommen sein, die ihrerseits nicht Reaktion auf bereits vollzogene Gewalt war. Die muss einen eigenen Grund haben, in der Art, wie Staat und Souveränität verfasst sind. Wenn alle immer nur Gewalt als Reaktion auf andere kennen wollen, dann muss an dieser staatlichen Souveränität selbst etwas dran sein, was das Zeug hat dafür, Gegensätze untereinander zu stiften, die zum gewaltsamen Austrag kommen. Und ein erster Fingerzeig liegt schon in der Frage, was genau meint eigentlich Sicherheit? Der verstorbene Verteidigungsminister Struck hat mal gesagt, Deutschlands Sicherheit wird am Hindukusch verteidigt. Wisst ihr, wie viele Stunden Flugzeug der Hindukusch von Berlin entfernt ist? Das sind über 10 Flugstunden. So eine Auskunft besagt also, wenn man sie mal ernst nimmt, Sicherheit heißt deutlich mehr als eine territoriale Grenze sicherstellen gegen einen bösen Eindringling, der von außen in das Land einfällt. Wenn deutsche Interessen am Hindukusch verteidigt werden, dann hat offenbar das Land weit, weit, weit jenseits seiner Grenzen Interessen stationiert, die anderen Staaten nicht gut tun, mindestens von denen als Schädigung wahrgenommen werden, sodass die Einsprüche dagegen anmelden, gegen die die Interessen dann prompt verteidigt werden müssen. Und daran merkt man, Feindseligkeiten zwischen Staaten, die finden solche Souveräne nicht einfach vor, die erzeugen sie offenbar durch die Art ihrer Interessen, die sie in der Welt entfalten, mit und gegen andere.